Ich war an eben diesem Tag bei Ihnen zum Dinner eingeladen. Es bedurfte also einer Entschuldigung, um diese Einladung abzusagen. Ich überlegte lange hin und her, ob ich diese Entschuldigung schriftlich oder persönlich vorbringen sollte. Marianne zu sehen würde furchtbar sein. Ich bezweifelte sogar, ob ich ihr gegenübertreten und an meinem Entschluss festhalten konnte. Doch wie sich zeigte, unterschätzte ich in diesem Punkt die Robustheit meines Herzens. Denn ich ging hin, sah sie, merkte, dass sie unglücklich war, ließ sie in ihrem Unglück sitzen und hoffte, ihr nie wieder zu begegnen. »Warum sind Sie persönlich gekommen, Mr. Willoughby?« fragte Eleanor vorwurfsvoll. »Ein Briefchen hätte diesen Zweck auch erfüllt. Warum war es nötig, selbst zu kommen?«
»Es war nötig, um meinen Stolz zu befriedigen. Ich ertrug es nicht, auf eine Art und Weise zu verschwinden, die bei Ihnen oder den Nachbarn auch nur den leisesten Verdacht auf das hätte lenken können, was zwischen Mrs. Smith und mir wirklich vorgefallen war. Und deshalb beschloss ich, auf dem Weg nach Honiton im Cottage vorzusprechen. Doch der Anblick Ihrer Schwester war wirklich furchtbar für mich. Und was es noch schlimmer machte, ich traf sie allein an. Sie waren alle fortgegangen, ich weiß nicht wohin. Noch am Abend zuvor, als ich mich verabschiedet hatte, war ich so unumstößlich, so fest entschlossen gewesen, das Rechte zu tun. Wenige Stunden später wollte ich mich mit ihr verloben. Und ich weiß noch, wie glücklich, wie froh ich war, als ich vom Cottage nach Allenham spazierte. Zufrieden mit mir und entzückt von aller Welt. Und nun näherte ich mich ihr bei diesem letzten freundschaftlichen Gespräch mit einem Schuldgefühl, das es mir fast unmöglich machte, mir nichts anmerken zu lassen. Ihr Kummer, ihre Enttäuschung, ihre tiefe Trauer, als ich ihr sagte, ich sei genötigt, umgehend aus Devonshire abzureisen. Ich werde es nie vergessen. Dazu ihr Vertrauen, ihr Glaube an mich. Oh Gott, was war ich nur für ein hartherziger Schurke.
Beide schwiegen eine Weile. Eleanor sprach als Erste. »Haben Sie ihr gesagt, Sie kämen bald zurück?«
»Ich weiß nicht mehr, was ich ihr gesagt habe«, erwiderte er ungehalten. »Zweifellos weniger, als ich nach allem, was geschehen war, gehört hätte. Und wahrscheinlich viel mehr, als ich durch das, was geschehen sollte, verantworten ließ. Ich kann mich nicht erinnern. Es nutzt auch nichts. Dann kam ihre liebe Mutter mit all ihrer Freundlichkeit und ihrem Vertrauen und steigerte meine Qualen noch. Doch dem Himmel sei Dank, dass ich überhaupt Qualen empfand. Ich fühlte mich elend.« »Sie können sich nicht vorstellen, Miss Dashwood, wie sehr es mich tröstet, auf mein Elend zurückzuschauen. Ich hege solchen Groll gegen mich selbst, ob der dummen, niederträchtigen Torheit meines Herzens, dass alles, was ich früher darum gelitten habe, mich jetzt mit Genugtuung und Jubel erfüllt. Nun gut, ich ging, ließ hinter mir, was ich liebte, und ging zu denen, die mir bestenfalls gleichgültig waren.« Meine Fahrt nach London, ich reiste mit den eigenen Pferden und deshalb sehr langsam. Kein Mensch, mit dem ich reden konnte. Meine ach so heiteren Gedanken. Jeder Blick nach vorn so einladend, jeder Blick zurück nach Barton so beruhigend. Oh, es war eine hinreißende Fahrt. Er hielt inne.
Und Sir, sagte Eleanor, die ihn zwar bemitleidete, sich aber trotzdem ungeduldig wünschte, er möge aufbrechen. »Ist das alles?«
»Oh nein! Haben Sie vergessen, was in London geschah? Dieser niederträchtige Brief? Hat sie Ihnen den gezeigt?«
»Ja, ich habe alle Briefe gesehen, die hin und her gingen.« »Als Ihr Erster mich erreichte, was sofort der Fall war, denn ich war die ganze Zeit in der Stadt, fühlte ich mich...« »Es lässt sich mit den üblichen Worten nicht ausdrücken.« Schlicht formuliert, zu schlicht vielleicht, um Gefühle zu wecken. Er tat mir sehr, sehr weh. Jede Zeile, jedes Wort drang, um eine abgedroschene Metapher zu verwenden, die die liebe Briefschreiberin, wäre sie hier, sich verbitten würde, wie ein Dolch in mein Herz. Zu erfahren, dass sich Marianne in der Stadt befand, traf mich, um in dieser Sprache zu bleiben, wie ein Blitz, Blitz und Dolch. Wie hätte sie das missbilligt? Ihr Geschmack, ihre Ansichten.
Ich glaube, ich kenne sie besser als meine eigenen. Und ganz sicher sind sie mir teurer. Eleanors Herz, das im Lauf dieses außergewöhnlichen Gesprächs schon viele verschiedene Zustände durchlebt hatte, war nun wieder gerührt. Dennoch empfand sie es als ihre Pflicht, ihrem Gegenüber Überlegungen wie diese zu verbieten. »Das ist nicht recht, Mr. Willoughby. Bedenken Sie, dass Sie verheiratet sind. Berichten Sie nur, wovon Sie nach Ihrem Gewissen glauben, ich müsse es unbedingt erfahren.« Marianne's Brief, in dem sie mir versicherte, ich sei ihr noch immer so teuer wie früher, ihre Gefühle seien unverändert, obwohl wir so viele, viele Wochen getrennt gewesen seien, und sie vertraue wie eh und je auf die Beständigkeit der meinen, weckte all meine Reue. Ich sage weckte, denn die Zeit und die Stadt, Geschäft und Zerstreuung hatten sie bis zu einem gewissen Grad einschlafen lassen. Ich entwickelte mich zu einem ziemlich abgebrühten Schurken, bildete mir ein, sie sei mir gleichgültig, und zog es vor zu glauben, dass auch ich ihr gleichgültig geworden sei. Ich betrachtete unsere frühere Liebe als müßiges Getändel, zuckte zum Beweis abschätzig mit den Schultern und brachte jeden Vorwurf zum Schweigen, tat alle Bedenken ab, indem ich mir ab und zu insgeheim sagte, ich werde mich von Herzen freuen, wenn ich höre, dass sie gut verheiratet ist. Aber durch diesen Brief lernte ich mich besser kennen. Ich fühlte, dass ich sie unendlich viel lieber hatte als jede andere Frau auf Erden und dass ich sie gemein behandelte. Doch gerade war zwischen Miss Gray und mir alles vereinbart worden. Es war unmöglich, sich zurückzuziehen. Ich konnte nichts anderes tun, als ihnen beiden aus dem Weg gehen. Ich sandte Marianne keine Antwort, in der Hoffnung, dies werde mich vor ihrer künftigen Aufmerksamkeit bewahren. Und eine Weile war ich sogar entschlossen, der Berkeley Street keinen Besuch mehr abzustatten. Doch schließlich hielt ich es für klüger, die Rolle des gleichgültigen, neutralen Bekannten zu spielen. Eines Morgens habe ich abgewartet, bis sie alle mit Sicherheit außer Haus waren, dann hinterließ ich meine Karte.
»Sie haben gewartet, bis wir außer Haus waren?«
»Genau. Sie würden sich wundern, wenn Sie wüssten, wie oft ich Sie beobachtet habe.« Wie oft ich ihnen beinahe über den Weg gelaufen wäre. Ich habe mich oft in Geschäfte gerettet, um ihnen nicht begegnen zu müssen, wenn ihre Kutsche vorbeifuhr. Da ich in der Bond Street wohnte, verging kaum ein Tag, an dem ich nicht die eine oder andere von ihnen flüchtig zu Gesicht bekam. Und nur unablässige Wachsamkeit meinerseits, der alles beherrschende Wunsch, außer Sichtweite zu bleiben, hat uns so lang voneinander fernhalten können. Ich mied auch die Middletons, soweit es mir möglich war, sowie alle Leute, die etwas von unserer Bekanntschaft hätten wissen können. Doch dann traf ich plötzlich Sir John. Ich wusste nicht, dass die Familie sich schon in der Stadt befand. Es war wohl sein erster Tag, der Tag, nachdem ich bei Mrs. Jennings gewesen war. Er lud mich für den Abend zu einer Gesellschaft ein, zu einem Ball. Auch wenn er mich nicht mit dem Hinweis zu locken versucht hätte, sie und ihre Schwester kämen ebenfalls, hätte ich damit zu fest gerechnet, um mich in sein Haus zu wagen. Am nächsten Morgen kam ein weiteres Billet von Marianne. Wie immer zärtlich, offen, natürlich und vertrauensvoll. Alles, was mein Verhalten besonders abscheulich erscheinen ließ. Ich vermochte nicht zu antworten. Ich versuchte es, brachte aber keinen Satz zustande. Doch ich glaube, ich dachte jede einzelne Sekunde des Tages an sie. Wenn Sie überhaupt Mitleid mit mir empfinden können, Miss Dashwood, dann haben Sie Mitleid mit meinem damaligen Zustand. Während mein Kopf und mein Herz erfüllt waren von Ihrer Schwester, war ich gezwungen, den glücklichen Verehrer einer anderen Frau zu spielen. Diese 3 oder 4 Wochen waren die schlimmsten. Schließlich wurde mir, das muss ich Ihnen nicht erzählen, die Begegnung mit Ihnen aufgezwungen. Ich muss eine reizende Figur abgegeben haben. Was für ein entsetzlicher Abend. Auf der einen Seite Marianne, schön wie ein Engel, ruft Willoughby in einem Ton, oh Gott, streckt mir die Hand entgegen, bittet um eine Erklärung, den Blick aus jenen bezaubernden Augen in beredter Besorgtheit auf mein Gesicht geheftet. Und auf der anderen Seite Sophia, eifersüchtig wie der Teufel, mit einer Miene wie... Nun, es hat nichts zu sagen, es ist vorbei. Was für ein Abend. Ich lief davon, sobald ich konnte. Doch zuvor hatte ich noch in Mariannes liebes Gesicht gesehen, das weiß war wie der Tod. Es war der letzte, allerletzte Blick, den sie mir schenkte. Das letzte Bild, das ich von ihr hatte. Es war schrecklich. Doch als ich heute daran dachte, dass sie nun tatsächlich stirbt, tröstete mich irgendwie die Vorstellung, dass ich schon wusste, welcher Anblick sich denen bieten würde, die sie als Letzte in dieser Welt sahen. Ich hatte sie vor mir, ununterbrochen vor mir, während ich hierher fuhr. Mit eben diesem Blick, mit eben diesem bleichen Antlitz. Es folgte eine kurze Pause des Nachdenkens auf beiden Seiten. Willoughby beendete sie, indem er sich als Erster erhob. »Gut, ich sollte mich nun beeilen. Gleich bin ich weg. Ihrer Schwester geht es ganz bestimmt besser. Sie ist bestimmt außer Lebensgefahr. Wir sind überzeugt davon. Und ihre arme Mutter, die doch Marianne so abgöttisch liebt. Aber der Brief, Mr. Willoughby, Ihr Brief. Haben Sie dazu etwas zu sagen?«
»Oh ja, dazu ganz besonders.
Ihre Schwester hat mir ja am nächsten Morgen noch einmal geschrieben.
Sie haben gelesen, was sie zu sagen hatte. Ich war bei den Allisons zum Frühstück und ihr Brief wurde mir mit einigen anderen aus meiner Wohnung gebracht. Zufällig fiel Sophias Blick darauf, bevor ich ihn sah, und das Format, das elegante Papier und die Handschrift weckten sofort ihren Verdacht. Schon früher hatte sie allerlei über meine Beziehung zu einer jungen Dame in Devonshire munkeln hören. Und was am vergangenen Abend vor ihren Augen abgelaufen war, hatte deutlich gemacht, wer die junge Dame war und sie eifersüchtiger werden lassen denn je. Mit jener neckischen Miene, die einen an einer Frau, die man liebt, so entzückt, öffnete sie ohne weiteres den Brief und las ihn. Sie wurde für ihre Unverschämtheit angemessen belohnt. Was sie las, machte sie unglücklich. Ihr Unglück hätte ich ertragen, aber ihren Zorn, ihre Bosheit, die mussten auf jeden Fall beschwichtigt werden. Nun ja, kurzum, was halten Sie vom Briefstil meiner Frau? Feinfühlig, zärtlich, wahrhaft weiblich, nicht wahr?
Ihre Frau? Es war doch Ihre Handschrift.
Ja, aber ich hatte nur die Ehre, Sätze abzuschreiben, unter die meinen Namen zu setzen, ich mich schämte. Das Original stammte von ihr. Es waren ihre treffenden Gedanken und ihre liebenswürdige Ausdrucksweise. Doch was sollte ich machen? Wir waren verlobt, alles wurde bereits vorbereitet, fast war schon das Datum festgesetzt. Aber was rede ich da? Vorbereitet? Datum? Wenn ich ehrlich sein soll, ich brauchte ihr Geld. Und in einer Lage wie der meinen musste ich alles tun, um einen Bruch zu verhindern. Und was bedeutete es schließlich für mein Ansehen bei Marianne und ihren Angehörigen, in welche Worte meine Botschaft gekleidet war? Sie diente nur einem einzigen Zweck. Ich sollte mich als Schurken darstellen. Und ob dies in wohlerzogenem oder barschem Ton erfolgte, war ganz unwichtig.
»Ich habe ihre Achtung für immer verloren«, sagte ich mir. »Habe mich für immer von ihrer Gesellschaft ausgeschlossen.
Für einen charakterlosen Kerl halten sie mich ohnehin schon. Und nach diesem Brief werden sie mich für niederträchtig halten.« Das waren meine Gedanken, während ich in einer Art verzweifelter Stumpfheit die Worte meiner Frau abschrieb und mich von den letzten Erinnerungsstücken an Marianne trennte. Ihre drei Briefe, unseligerweise steckten sie alle in meiner Brieftasche, sonst hätte ich ihre Existenz geleugnet und sie auf ewig behalten, musste ich hergeben und konnte sie nicht einmal küssen. Und die Locke, auch die trug ich in dieser Brieftasche immer bei mir, die nun Madame mit schmeichlerischer Bösartigkeit durchsuchte, die kostbare Locke, alles, jede Reliquie wurde mir entrissen.
»Sie haben Unrecht, Mr. Willoughby, und Ihr Verhalten ist verwerflich«, sagte Eleanor, während ihre Stimme wider Willen Mitleid und Rührung verriet. »So dürfen Sie weder über Mrs. Willoughby noch über meine Schwester sprechen. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Niemand hat Sie gezwungen. Ihre Frau hat zumindest ein Anrecht auf Höflichkeit und Respekt. Sie muss Ihnen zugetan gewesen sein, sonst hätte sie sie nicht geheiratet. Sie lieblos zu behandeln oder abschätzig von ihr zu sprechen, bedeutet keine Entschädigung für Marianne. Und Ihr Gewissen wird es wohl auch nicht erleichtern.«
»Kommen Sie mir nicht mit meiner Frau«, sagte er tief aufseufzend. »Sie verdient Ihr Mitgefühl nicht. Sie wusste, dass ich sie nicht liebte, als wir heirateten. Nun gut, wir haben geheiratet, wir fuhren nach Combe Magna, um glücklich zu sein, und danach wieder in die Stadt, um uns zu amüsieren. Bemitleiden Sie mich jetzt, Miss Dashwood? Oder habe ich all das vergeblich erzählt? Bin ich in Ihren Augen weniger schuldbeladen als zuvor? Und sei es nur eine Spur? Meine Absichten waren nicht immer unlauter. Habe ich eine einleuchtende Erklärung für einen Teil meiner Schuld bieten können? Ja, Sie haben auf jeden Fall etwas zurechtgerückt. Ein bisschen. Sie haben sich im großen Ganzen als nicht so schlecht erwiesen, wie ich geglaubt habe. Ihr Herz ist gar nicht so kalt. Bei weitem nicht. Aber ich weiß nicht. Das Leid, das Sie verursacht haben, Schlimmeres hätten Sie kaum anrichten können. Werden Sie Ihrer Schwester, wenn sie sich erholt hat, berichten, was ich Ihnen erzählt habe? Bitte lassen Sie zu, dass ich auch in Mariannes Augen ein wenig besser dastehe, so wie jetzt in Ihren. Sie sagen, sie habe mir bereits vergeben. Gönnen Sie mir die Vorstellung, dass eine bessere Kenntnis meines Herzens und meiner jetzigen Gefühle ihr eine ungezwungenere, natürlichere, freundlichere und weniger hoheitsvolle Verzeihung entlockt. Schildern Sie ihr mein Elend und meine Reue. Sagen Sie ihr, dass ihr mein Herz nie untreu war. Und wenn Sie wollen, dass sie mir in diesem Augenblick teurer ist denn je. Ich werde ihr alles erzählen, was zu ihrer, nennen wir es, Rechtfertigung erforderlich ist. Aber Sie haben mir noch nicht den eigentlichen Grund Ihres heutigen Kommens erklärt und wie Sie von Ihrer Krankheit erfahren haben. Gestern Abend stieß ich im Foyer des Drury Lane Theater mit Sir John Middleton zusammen. Und als er mich erkannte, sprach er mich an. Zum ersten Mal seit 2 Monaten. Dass er mich seit meiner Heirat schnitt, hatte ich ohne Erstaunen oder Groll zur Kenntnis genommen. Doch jetzt konnte dieser gutmütige, ehrliche, dumme Mensch in seiner Empörung über mich und aus Sorge um ihre Schwester nicht der Versuchung widerstehen, mir etwas zu erzählen, was mich schrecklich auffühlen sollte. Auch wenn er wahrscheinlich nicht glaubte, dass es mich tatsächlich auffühlen würde. Er erzählte mir so unverblümt, wie er nur konnte, dass Marianne Dashwood in Cleveland am Faulfieber erkrankt sei und im Sterben liege. In einem Brief, der am Morgen eingetroffen sei, habe Mrs. Jennings berichtet, sie befinde sich in akuter Lebensgefahr. Die Palmers seien allesamt in Panik ausgezogen und so weiter. Ich war zu entsetzt, um mich gleichgültig zu geben. Das merkte selbst der unbedarfte Sir John. Sein Herz wurde weich, als er sah, wie das meine litt, und sein Groll gegen mich schwand immerhin so weit, dass er mir beim Abschied fast die Hand schüttelte und mich an ein altes Versprechen bezüglich eines Pointerwelpen erinnerte. Wie mir zumute war, als ich hörte, ihre Schwester liege im Sterben. Obendrein in dem Glauben, ich sei der schlimmste Schurke auf Erden, voll Hass und Verachtung für mich in ihren letzten Stunden. Denn woher sollte ich wissen, welch schreckliche Absichten mir womöglich unterstellt worden waren? Eine bestimmte Person jedenfalls würde mich als jemanden schildern, dem alles zuzutrauen war. Mir war entsetzlich zumute. Mein Entschluss war bald gefasst, und heute Morgen um 8 Uhr saß ich in meiner Kutsche. Jetzt wissen Sie alles. Eleanor gab keine Antwort. Sie dachte stumm über den nicht wiedergutzumachenden Schaden nach, den allzu frühe Unabhängigkeit und den daraus erwachsene Lebensgewohnheiten wie Müßiggang, Zerstreuung und Luxus dem Gemüt, Charakter und Glück eines Mannes zugefügt hatten, der doch neben einer vorteilhaften Erscheinung und Begabung auch eine von Natur aus offene und ehrliche Veranlagung besaß, sowie ein gefühlvolles, liebevolles Wesen. Die Welt hatte ihn verschwenderisch und eitel gemacht. Und Verschwendung und Eitelkeit hatten ihn hartherzig und selbstsüchtig werden lassen. Während die Eitelkeit schändlich auf einen Triumph zu Lasten anderer aus war, hatte sie ihn in echte Liebe verstrickt, die jedoch die Verschwendung oder zumindest ihr Abkömmling das Bedürfnis, opfern zu müssen, glaubte. Jede falsche Neigung, die ihn zu Unheil verführte, hatte ihn gleichermaßen seiner Bestrafung zugeführt. Die Liebe, von der sich entgegen allem Ehrgefühl, Empfinden und besseren Wissen äußerlich losgerissen hatte, beherrschte jetzt, da sie nicht mehr zulässig war, jeden seiner Gedanken. und die Verbindung, für die er ihre Schwester nahezu anstandslos dem Elend preisgegeben hatte, erwies sich vermutlich als Quelle eines noch viel heilloseren Unglücks. Aus derlei Träumereien wurde sie nach einigen Minuten durch Willoughby geweckt, der sich selbst von einem mindestens ebenso schmerzlichen Traum losriss, aufsprang, um zu gehen, und sagte: »Es hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Ich muss fort.«
»Fahren Sie zurück nach London?«
»Nein, nach Combe-Magna. Ich habe dort etwas zu erledigen, und von da geht es in ein oder zwei Tagen in die Stadt. Leben Sie wohl.«
Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie konnte ihm die ihre nicht verweigern, und er drückte sie voller Zuneigung.
»Und Sie denken jetzt etwas besser von mir als bisher?« fragte er,
ließ ihre Hand los und lehnte sich gegen den Kaminsims, als hätte er vergessen, dass er gehen wollte.
Eleanor versicherte ihm, so sei es. Sie verzeihe ihm, bemitleide ihn, wünsche ihm alles Gute und sei sogar an seinem Glück interessiert.
Und sie fügte vorsichtig einen Ratschlag hinzu, wie er diesem Glück am ehesten auf die Sprünge helfen könne.
Seine Antwort war nicht sehr ermutigend. »Was das anbelangt«, sagte er, »muss ich mich durchschlagen, so gut es eben geht. An häusliches Glück ist nicht zu denken. Wenn ich jedoch glauben darf, dass Sie und die Ihren an meinem Schicksal und Treiben Anteil nehmen, kann dies hilfreich sein. Es kann mir eine Warnung sein. Zumindest ist es etwas, wofür man leben kann. Natürlich habe ich Marianne für immer verloren. Selbst wenn ich durch einen unverhofften Zufall meine Freiheit wiedererlangen sollte...«
Eleanor gebot ihm vorwurfsvoll Einhalt.
»Gut«, antwortete er. »Noch einmal auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt, und mein Leben wird bestimmt sein von der Furcht vor einem einzigen Ereignis.«
»Was meinen Sie?«
»Die Heirat Ihrer Schwester.«
»Das ist nicht recht. Sie können sie nicht noch mehr verlieren, als sie sie schon verloren haben.«
»Aber ein anderer wird sie gewinnen. Und wenn dieser andere eben der Mann sein sollte, den ich von allen am wenigsten ertragen könnte...« Aber ich will nicht länger bleiben und mich um ihr Mitgefühl und Wohlwollen bringen, indem ich ihnen vorführe, dass ich dem am wenigsten verzeihen kann, den ich selbst am tiefsten verletzt habe. Auf Wiedersehen. Gott schütze Sie.
Und mit diesen Worten stürzte er aus dem Zimmer.